Der kleinste der drei trat auf sie zu, ein schmutzig erwartungsvolles Lächeln auf den schmalen Lippen. Wie fühlte es sich an, Freude an der Angst anderer zu haben? »Lasst mich in Ruhe!« Wenigstens die Stimme gehorchte ihr wieder. Aber solche Stimmen hörte man nachts sicherlich oft in Ombra.
»Warum sollten wir?«
Der Soldat hinter ihr roch nach dem Feuer des Rußvogels. Seine Hände wanderten höher zu ihren Brüsten. Die anderen lachten. Das Lachen war fast schlimmer als die tastenden Finger. Aber durch das Lachen glaubte Resa noch etwas anderes zu hören. Schritte. Leichte, schnelle Schritte. Farid,
nehmt die Hände weg!
Diesmal schrie sie die Worte so laut heraus, wie sie konnte. Aber es war nicht ihre Stimme, die die Männer herumfahren ließ.
Lasst sie los! Sofort!
Maggies Stimme klang so erwachsen, dass Resa nicht sofort begriff, dass es die ihrer Tochter war. Maggie trat ebenso aufrecht zwischen den Häusern hervor, wie sie auf Capricorns Festplatz erschienen war, nur dass sie diesmal nicht das schreckliche weiße Kleid trug, das Mortola ihr aufgezwungen hatte. Der Soldat, der Resa festhielt, ließ die Hände sinken wie ein ertappter Junge, doch als er nichts als ein Mädchen aus der Dunkelheit treten sah, packte er nur umso gröber zu.
»Noch eine?«
Der Kleine wandte sich um und warf Maggie einen abschätzenden Blick zu.
»Na, umso besser. Seht ihr? Es stimmt, was ich euch über Ombra erzählt habe. Es ist ein Nest voller Frauen.«
Dumme letzte Worte. Der schwarze Prinz warf ihm sein Messer in den Rücken. Wie zum Leben erwachte Schatten lösten er und Mo sich aus der Nacht. Der Soldat, der Resa gepackt hielt, stieß sie fort und zog sein Schwert. Er schrie dem anderen eine Warnung zu, doch Mo tötete sie beide, so schnell, dass es Resa schien, als hätte sie keine Zeit zum Atmen gehabt. Die Knie gaben ihr nach und sie musste sich gegen die nächste Hauswand lehnen. Maggie lief auf sie zu und fragte besorgt, ob sie verletzt sei. Aber Mo sah sie nur an.
»Und? Schreibt Finoglio schon?« Das war alles, was er sagte. Er wusste, warum sie hergeritten war. Natürlich.
»Nein«, flüsterte sie. »Nein, und er wird auch nichts schreiben, weder er noch Orpheus.« Wie er sie anblickte, als wüsste er nicht, ob er ihr glauben konnte. Noch nie hatte er sie so angesehen. Dann drehte er sich wortlos um und half dem Prinzen, die Toten in eine der Gassen zu zerren.
»Wir gehen durch den Bach der Färber«, flüsterte Maggie ihr zu. »Mo und der Prinz haben die Wachen dort getötet.«
»So viele Tote, Resa. Nur weil du nach Hause willst.« Auf dem Pflaster war überall Blut, und als Mo den Soldaten fortzerrte, der sie festgehalten hatte, schienen die Augen sie immer noch anzustarren. Tat er ihr leid? Nein, aber es ließ sie schaudern, wie selbstverständlich auch ihre Tochter inzwischen übers Töten sprach. Und Mo? Was empfand er dabei? Gar nichts mehr. Sie sah, wie er mit dem Umhang eines der Toten das Blut von seinem Schwert wischte und zu ihr herübersah. Warum konnte sie nicht mehr in seinen Augen lesen, so wie früher? Weil sie den Eichelhäher vor sich hatte, und diesmal hatte sie ihn selbst gerufen. Der Weg zu den Färbern schien endlos. Über ihnen leuchtete immer noch das Feuer des Rußvogels am Himmel, und zweimal mussten sie sich vor einer Schar betrunkener Soldaten verstecken, doch schließlich stieg ihnen der beißende Geruch der Färberbrühe in die Nase. Resa presste sich den Ärmel vor Mund und Nase, als sie zu dem Bach kamen, der die Abwässer durch ein Gitter in der Stadtmauer zum Fluss trug, und als sie Mo in die stinkende Brühe folgte, wurde ihr so übel, dass sie kaum tief genug Luft holen konnte, um unter dem Gitter hindurchzutauchen. Als der schwarze Prinz ihr ans Ufer half, sah sie einen der toten Wächter zwischen den Büschen liegen. Das Blut auf seiner Brust sah aus wie Tinte in der sternlosen Nacht, und Resa begann zu weinen. Sie konnte nicht aufhören, auch nicht, als sie endlich zum Fluss kamen und sich dort das stinkende Wasser notdürftig aus Haar und Kleidern wuschen. Zwei der Räuber warteten weiter unten am Ufer mit Pferden. Dort, wo die Nymphen schwammen, und die Frauen von Ombra ihre Wäsche auf den flachen Ufersteinen trockneten. Doria war auch da, ohne seinen starken Bruder. Er legte Maggie seinen zerschlissenen Umhang um die Schultern, als er sah, wie nass sie war. Mo half Resa in den Sattel, aber er sprach immer noch kein Wort. Sein Schweigen ließ sie mehr frösteln als ihre nassen Kleider,
Und nicht er, sondern der schwarze Prinz brachte ihr eine Decke. Hatte Mo ihm gesagt, was sie in Ombra gewollt hatte? Nein, bestimmt nicht. Wie hätte er es ihm erklären sollen, ohne ihm zu erzählen, welche Macht die Worte in dieser Welt hatten? Auch Maggie wusste, warum ihre Mutter nach Ombra geritten war. Reza sah es in ihren Augen. Sie waren wachsam, als fragte ihre Tochter sich beunruhigt, was sie als nächstes tun würde. Was, wenn Maggie erfuhr, dass sie sogar zu Orpheus gegangen war? Würde sie begreifen, dass nur die Angst um ihren Vater der Grund gewesen war? Es begann zu regnen, als sie sich davonmachten. Der Wind trieb ihnen die eisigen Tropfen ins Gesicht, und über der Burg leuchtete der Himmel so dunkelrot, als schickte der Rußvogel ihnen eine Warnung nach. Doria blieb auf Weisung des Prinzen zurück, um ihre Spuren zu verwischen, und Mo ritt wortlos voran. Als er sich noch einmal umsah, galt sein Blick Maggie, nicht ihr, und Reza war dankbar für den Regen auf ihrem Gesicht, weil so niemand ihre Tränen sah.